Lehre vom Tempel. Gott ist ein lebendiges Feuer, sagt des Meisters Buch vom lebendigen Gott. Ein jeglicher unter uns Menschen der Erde ist ein verlorener Sohn. Reift in ihm endlich der Entschluss heran, sich auf den Heimweg zu machen und in den Stromkreis einzuschalten, der zwischen oben und unten besteht, so hat die ewige Liebe Sorge getragen, dass gute Sicherungen eingebaut sind, damit ein gestürztes Kind des Lichtes nicht sofort verbrannt gehe in der Lichtgewalt der nicht mehr gewohnten überweltlichen Energie, der es sich nun auszusetzen wagt. Denn alles ist wunderbar geordnet im Haushalt des Universums. Um was handelt es sich da? Bohuinra macht in einem der seinerzeit in Zeitschriftform veröffentlichten Briefe an meine geistigen Schüler scheinbar ganz beiläufig eine Bemerkung, die einen so zu erschüttern vermag, dass der freudige Schreck wie ein Schauder über den Rücken rieselt. Sie lautet: Religiöse Bildersprache weiß zu sagen, dass bewusst im Geiste Lebendige, mit welchem Namen sie auch benannt und wie immer sie vorgestellt werden mögen, unablässig vor Gottes Thron ihr heilig, heilig, heilig ertönen lassen, was einigermaßen ästhetisch gerichteten Skeptikern eher als Höllenstrafe erscheinen wollte, statt als Bekundung ewiger Seligkeit. Aber in solcher bildhaften Lehre steckt nur die Wahrheit, dass das bewusste Leben im ewigen Geiste ein unablässiges, rhythmisch akzentuiertes Tun ist und dass dieses Tun die höchste Verherrlichung des ewigen Seins darstellt, aber mit Hilfe irdischer Vergleiche nicht zu umschreiben ist. Dass man dieses Tun als ein Singen darzustellen suchte, wohl auch zuweilen als Musizieren, zeigt immerhin deutlich, dass solche gleichnishafte Rede vom Menschen stammt, die wahrhaftig aus dem ewigen Geiste sprachen. Rhythmisch akzentuiertes Tun. Wie könnte ein Wesen, das sich soeben aufgemacht hat, dem Chaos zu entgehen, solche Herrlichkeit unvermutet ertragen, selbst wenn es bereits ein wenig durch die rhythmischen Andeutungen der Natur in Blumen, Kristallen und Gezeiten oder durch die rhythmischen Versuche irdischer Künstler und Tempelbauer vorbereitet ist, selbst wenn es sich irdische Pontifikate in Rom oder Lhasa oder sonst wo geschaffen hat, in dem berechtigten Gefühl, dass es ohne Brückenbauer und Mittler nicht angängig ist, einen gesicherten Rückweg zu finden. Das Postulat der bedrängten Menschenseele nach dem unerlässlichen geistig beglaubigten Pontifikat ist berechtigt und längst erfüllt und verwirklicht. In welcher Weise, das hat uns der Meister jetzt bis ins Menschenmögliche enthüllt. Das wahrhaft Geistige und Heilige, nämlich Heilende und Erlösende, rhythmisch akzentuierte Tun, reicht bis in die Planetensphäre hinein als das Gefüge, welches der Meister den Tempel der Ewigkeit genannt und als dessen Priesterschaft er die Leuchtenden des Urlichtes bezeichnet hat. Überall in den großen Religionen ist diese spirituelle Tatsache angedeutet, nirgendwo aber klipp und klar genug ausgesprochen, dass man gewissermaßen Boden unter den Füßen spürt. Auf symbolische Weise kündet sich das Vorhandensein dieses Tempels aus kristallklarer, ewiger, geistiger Substanz allenthalben an. Es sei nicht bloß an irdische Tempelhierarchien samt Bauten, Ornamenten, Paramenten, Liturgien, Mysterien und Verwaltungskörperschaften erinnert, sondern insbesondere auch an die gleichsam als Hilfsfiguren zur Tempelmeditation dienenden Mandalas und Yantras im indotibetanischen Buddhismus des großen Fahrzeugs. Vergleiche hierzu besonders H-Zimmer, Kunstform und Yoga, Berlin 1926 und Jung Evans, das tibetanische Totenbuch, Zürich 1942. Und an die sehr durchsichtige Bildsprache der Freimaurerei, ganz zu schweigen von den Symbolen der Gnostiker, Alchemisten und Rosenkreuzer. Im christlichen Sagen- und Legendenkreis bietet die Gralsmythologie die ergreifendsten Anspielungen auf diese vom Bo-Win-Ra zum ersten Mal enthüllte Realität. Es wird uns gesagt, dass der Tempel der Ewigkeit irgendwo im Himalaya, wiewohl dem körperlichen Auge nicht wahrnehmbar und keiner noch so empfindlichen Platten- oder Filmemulsion eindrücklich, zu lokalisieren ist. Auch nur durchschnittlichen Fassungskräften leuchtet das ein, wenn erwogen wird, dass die hochgelagerte und entlegene Stätte den höllischen Dünsten tiermenschlicher Verworrenheit nicht ausgesetzt ist und dass folglich den in ihr gesammelten und von ihr in den Erdkörper eingestrahlten geistigen Influenzen kein unreiner Widerstand entgegengesetzt werden kann. Der Tempel dankt sein segensreiches, herrliches und unzerstörbares Sein dem Wirken und rhythmisch akzentuierten Tun von Baumeistern, die identisch sind mit den einzig zur Führung fähigen und ermächtigten Helfern des von seinem Gott abgefallenen Menschen auf seinem Rückweg zum Vater. Still und unermüdlich bauen sie weiter an dieser vollkommenen, aber ständig noch mehr zu vollendenden geistigen Urarchitektur alles inspirierten Tempelbauens auf Erden, dessen Höhepunkte uns vorerst als der dorische Tempel und die gotische Kathedrale bewusst sind. Er ist mithin substanziell und geisträumlich gestaltetes Monument und Dokument des Wirkens jener aus dem Urlicht leuchtenden Großbeseelten. Dieses große Werk ist die Quintessenz geistmenschlichen Schaffens auf unserem Planeten und die formgewordene Gewähr für die Rückkehr des Erdenmenschen, die eines guten Willens sind, in die heimatliche Geisteswelt des wahren, guten und schönen. Ein Werk, das in allen seinen Komponenten tönender Spiegel der Sphärenharmonie ist. Goethe, der Bohuin Ra unter allen Dichtern am meisten lieb war und den er alle Zeit in Ehrfurcht und Bewunderung gelesen hat, Goethe verspürte wohl die Existenz des Ewigkeitstempels innerlich, als er im zweiten Teil des Faust, Szene am Kaiserhof, die Verse schrieb: Indem sie ziehen, wird alles Melodie der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt. Ich glaube gar, der ganze Tempel singt. Der Bruderbund und Konvent der Großbeseelten, der Leuchtenden des Urlichts, besteht zunächst einmal aus nicht in den Tierkörper gefallenen Geistmenschen, die in liebender Bereitschaft sich der Befreiung ihrer in tierischem Leib schmachtenden jüngeren Brüder gewidmet haben. Sie sind vergleichbar dem Bodhisattvas der östlichen und den Schutzengeln der westlichen Mythologie. Aber es würde diesen erhabenen Ältesten nicht möglich sein, die gefallenen Erdenmenschen von innen her zu erreichen und ihnen behilflich zu werden, dass sie sich in zweckdienliche und leuchtende Bausteine am Menschheitsdom verwandeln. Der Erdenmensch ist viel zu tief gefallen, als dass er ohne Zwischenstufe den höchsten, nie gefallenen Geisteshelfern noch erreichbar wäre. Deshalb bilden sie geeignete und freiwillig dazu erbötige Menschengeister lange vor deren Verkörperung im Tierleib heran, damit diese dann im Erdenleben die unerlässliche Zwischenstufe stellen können. Solcher irdischer Helfer hat es immer nur wenige gegeben. Aber es ist Sorge getragen, dass die Kette nie abreißt. Vielleicht ist das Wissen um diese im geistigen vollerwachte Meister und Mithelfer der Ältesten in abendländischen Heroensagen enthalten, wie sie um Gestalten wie Herakles oder Orpheus oder Parsival gewoben worden sind, mögen auch, gleich wie unter den Sonnen des Weltalls Unterschiede des geistigen Ausmaßes walten, so sind doch alle Priester am Tempel der Ewigkeit wesensgleich in ihrer die Fassungskraft der Erdenmenschheit übersteigenden Kommunion und Transsubstantiation mit dem ewigen Vater. In dieser Lehre vom Tempel und vom Erlösertum, die Bohuin Ra aus seinem geistigen Wissen mitgeteilt hat und die hier nur angedeutet werden durfte, ist die erste und für unseren äonischen Lebensweg wichtigste Integration der historisch bekannten Offenbarungsliteratur zu erblicken. Wenn wir bedenken, was die Meister des Tempels in uns bewirken helfen, so führt uns das unmittelbar in die Lehre von der Immanenz.